Wir wollen miteinander anschauen, ein Text aus dem Kolosserbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 18. Das sind die letzten 12 Verse des Kolosserbriefes, Kolosser 4, 7 bis 18, und ich lade euch ein, mitzulesen. Da schreibt Paulus: Über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund. Ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolosse kommt, und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, der auch Justus genannt wird. Vom jüdischen Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen, ebenso Demas. Grüßt die Geschwister in Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Archippus sollt ihr Folgendes ausrichten: Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Und hier noch mein persönlicher Gruß: Ich, Paulus, schreibe ihn mit eigener Hand. Denkt an mich und meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Amen. Ihr Lieben, wir haben eine Reise begonnen, das war Mitte Januar, durch den Brief von Paulus an diese Gemeinde in Kolosse. Das ist also heutige Westtürkei. Da kamen immer wieder andere Predigten zwischendurch, deshalb hat dieser Kolosserbrief so lange vorgehalten, also 10 Predigten in 6 Monaten. Aber wir sind immer wieder dahin zurückgekommen, und also für mich war es auf jeden Fall eine ganz spannende Reise. Und wir konnten viel entdecken und können immer wieder viel entdecken in diesem Brief. Paulus hat uns vor Augen gemalt, wie großartig, wie herrlich Jesus Christus ist. Er ist der Sohn Gottes in Ewigkeit, durch den alles gemacht ist, durch den die ganze Schöpfung erhalten wird. Er ist der, der uns aus der Macht der Finsternis errettet hat, der uns in das Reich, in sein herrliches Reich versetzt hat. Paulus warnt uns dann in Christus davor, abzuweichen von dem Weg mit Jesus und irgendwas anderes an seine Stelle zu setzen, selbst wenn es gute Dinge sind. Und Paulus zeigt uns, wie sich dieses Geschenk des neuen Lebens auswirken muss, wie das Spuren hinterlassen muss in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, in unserer Arbeit und wie wir auch anderen von Jesus weitersagen können. Eine große Runde, die Paulus da dreht, und am Ende wird er nochmal persönlich. Das ist ein bisschen herausfordernd, dieser Text. Paulus lehrt hier nicht ausdrücklich, aber ich glaube, wir können doch viel lernen. Und ich finde es eigentlich schade, dass über diese Texte, wie diese Grußlisten, so wenig gesprochen wird, weil meistens Leute denken, damit kann man nicht so viel anfangen. Stell dir mal vor, dein Name würde in der Bibel stehen und dann würden Prediger oder Bibelleser das immer überblättern. dass wir sagen, Moment mal, jetzt da komme ich vor und das guckt nie einer an. Das ist nicht fair. Also hier sind 12 Verse und außer Paulus werden hier 10 Personen vorgestellt. Und wir könnten, es wird noch viel anderes vorgestellt. Wir erfahren ein bisschen über die Entstehung der Bibel. Hier sind 2 von diesen 10 sind biblische Autoren. Hier wird geschrieben, wie die Gemeinden diese Briefe von Paulus unter sich hin und her reichen, diesen Brief an Laodicea. Da weiß man nicht genau, ob das der Epheserbrief als Rundschreiben war oder ein Brief, den wir heute nicht mehr haben. Aber diese Briefe wurden also rumgereicht, das ist nicht der aus der Offenbarung an Laodicea. Und wie die dann gesammelt wurden, und das ist das, was wir heute als Neues Testament haben. Also wir können uns nicht um diese Personen alle kümmern. Ich möchte euch aber Mut machen, wenn euch das interessiert, nehmt euch mal eine Konkordanz, wenn ihr am Nachmittag Zeit habt, und schlagt einfach diese 10 Personen alle mal nach. Wo kommen die sonst noch vor im Neuen Testament? Das ist ganz spannend zu sehen, was da noch so passiert mit ihnen und wo sie überall auftauchen. Ein paar wollen wir uns dann doch näher anschauen von diesen Leuten und 5 kurze Lehren möchte ich aus diesem Abschnitt für uns ziehen. Und das Erste, was wir lernen können bei Paulus, ist, das Reich Gottes lebt in Beziehungen. Das Reich Gottes lebt in Beziehungen. Paulus schreibt für seine Verhältnisse einen eher kurzen Brief hier, also der kann auch länger, aber in diesem kurzen Brief mit 4 Kapiteln nimmt er den größeren Teil von einem Kapitel eigentlich nur für Grüße. Sozusagen nur Abspann. Denkt, ja, ist das angemessen? Ist das nicht unseriös? Also, es gibt das ja in Büchern, dass dann so Dank ist an den Lektor und an den Verlag und an die Ehefrau und an die Kinder und so weiter. Nur wenn das dann über 10 Seiten geht in einem Taschenbuch, würdest du irgendwann sagen, also komm mal zum Punkt. Wie ist das? Ist Paulus hier ein bisschen, übertreibt er es ein bisschen? Für ihn gehört das dazu. Das sehen wir auch woanders, im Römerbrief zum Beispiel. Ein großer Brief und ein ganzes Kapitel, Kapitel 16, nur mit Grüßen. 25 Namen kommen davor. Dabei war Paulus nie in Rom. Er kannte die Gemeinde gar nicht vor Ort, genauso wenig wie er die Gemeinde in Kolosse kannte. Er hat nur von ihnen gehört, aber mindestens vom Hörensagen kennt er manche und viele sind auch gereist. Wir haben manchmal ein Bild von Paulus, was, ich glaube, ein bisschen schräg ist. Wir sehen Paulus als jemand, der sehr strategisch ist, sehr aufgabenorientiert, sehr herb. Da ist auch eine Härte, ja, wie er manchmal so die Wahrheit einem rechts und links und so. Und dann denken wir, okay, das muss eher ein kühler Typ sein. Also vielleicht kommt er in Wallung, wenn er über, über die Inkarnation Christi diskutiert, aber nicht, wenn er an andere Menschen denkt und bedenkt. Aber wenn wir das Neue Testament genauer studieren, stellen wir fest, Paulus war ein ausgeprägter Beziehungsmensch. Er hat in Beziehungen gelebt. Er war grundsätzlich im Team unterwegs. Könnt ihr auch in der Apostelgeschichte sehen und in den Briefen. Ist immer wieder, und der ist dabei. Und auch die Briefe selbst, die schreibt er im Team. Ja, ist euch das überlesen wir auch, weil wir denken, ja, ist klar, ist von Paulus. Aber an vielen Briefen ist am Anfang, sind noch 2, 3 Mitarbeiter, die da mitgewirkt haben. Auch Kolosserbrief 1, Vers 1, Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolosse. Also Timotheus arbeitet mit in diesem Brief, wie immer diese Mitarbeit aussieht. Er war immer im Team unterwegs und wir lesen dann, dass er hier und da Umwege macht, um seine Freunde zu sehen. Als er unterwegs ist nach Jerusalem auf seiner letzten Reise, da macht er nochmal Halt, um die Ältesten von Ephesus zu treffen. Er ermutigt andere und er wird ermutigt. Und er macht das in Person, da wo er Menschen trifft. Er macht das durch Boten. Lass dem Archippus sagen, gib nicht auf. Und er tut das vor allem durch Briefe. Diese Briefe waren nicht einfach nur theologische Traktate, sondern Kommunikation zwischen Freunden. Und deshalb sollten wir diese Passagen auch nicht überlesen. Und Paulus, der Stratege, hat sogar fruchtbare Missionsfelder verlassen, wo es viel zu tun gab, um der Beziehung willen. Wir lesen das im 2. Korintherbrief in Kapitel 2. Da heißt es, ich war nach Troas gegangen um das Evangelium von Christus zu verkünden. Und der Herr hatte mir eine Tür für seine Botschaft geöffnet. Wow, Gott macht die Tür auf, die Menschen hören das Wort. Jetzt würde man denken, so ein Mensch wie Paulus, der gibt jetzt richtig Gas und guckt nicht mehr rechts und links. Aber Paulus schreibt, trotzdem fand ich innerlich keine Ruhe, weil ich meinen Bruder und Mitarbeiter Titus nicht antraf, der mir Nachricht von euch, dieser korinthischen Gemeinde, die ihm so viel Stress gemacht hat, bringen sollte. Da freut man sich, wenn man von manchen Leuten nichts hört, ne? Aber er kriegt keine Ruhe. Daher verabschiedete ich mich von den Geschwistern und reiste nach Mazedonien weiter, in der Hoffnung, ihn, Titus, dort zu finden. Also der Herr hat eine Tür aufgetan für die Botschaft und Paulus sagt, okay, Leute, ich komme später wieder. Ich muss erstmal meinen Freund Titus finden. Paulus ist ein Beziehungsmensch. Er war vernetzt mit vielen Menschen in den Gemeinden, aus den Gemeinden. Interessant auch sein Missionsteam, das waren immer sozusagen Delegierte aus den verschiedenen Gemeinden, die dann eine Zeit lang mitgereist sind. So war auch die Beziehung dann da. Und er hatte dann enge Beziehungen mit einigen wenigen, Timotheus zum Beispiel oder Titus, haben wir gerade gehört, Silas, andere, Tychikus scheint so eine Schlüsselperson für ihn zu sein. Und das waren enge Mitarbeiter, aber es waren auch offensichtlich enge Freunde. Gott stellt uns in Gemeinschaft. Gott führt uns in Beziehungen. Und wir sind in einem Netzwerk von Beziehungen in unserem Umfeld, wo wir wohnen oder arbeiten, in unserer Familie, aber dann auch in der Gemeindefamilie, in die Gott uns hineinführt. Und das Spannende in der Gemeindefamilie ist, da sind lauter Leute, mit denen du wahrscheinlich sonst nichts zu tun hättest. Also so der natürliche Freundeskreis, da kann man sich die Leute einigermaßen aussuchen, aber in der Gemeinde ja nicht. Man kann sagen, okay, ich gehe in die Gemeinde oder in die, aber dann nicht mehr. Das heißt, da sind wir eingebunden in diese Familie. Und die Frage ist, hast du dich darauf eingelassen? Hast du dich darauf eingelassen, dein Herz für andere Menschen zu öffnen? Auch für die, die dir vielleicht erstmal nicht 100% entsprechen. Bist du bereit, auf neue Menschen zuzugehen? Beziehungen zu bauen? Ermutigst du andere? Und lässt du dich von anderen ermutigen? Oder verfährst du eher nach dem Motto, ich tue denen nichts und die tun mir nichts? Und ich freue mich, wenn ich ein bisschen Abstand halten kann. Also bist du in diesem Netzwerk drin und ja, wirst dadurch gesegnet und bist auch ein Segen für andere oder sitzt du mehr auf dem Zaun, bist außen vor. Dann will ich dir Mut machen, dich darauf einzulassen und Schritte zu gehen in diese Gemeinschaft hinein. Und dann das andere, wo sind Menschen, die du deine Freunde nennst? Der Begriff Freund ist heute ein bisschen verwirrend. Ich habe 243 Freunde, glaube ich, auf elektronischem Wege. Wenn man sich da dann anmeldet am Anfang im Internet, dann steht da, Alexander hat keine Freunde. Dann kriegen andere dann so eine Nachricht, bitte hilf ihm. Aber das ist ja, das sind Leute, jetzt hat mich, bin ich Freund mit jemandem, mit dem ich in der 11. Klasse zusammen war oder so. Wir haben uns nicht wirklich vermisst in der Zwischenzeit. Aber wer sind wirklich deine Freunde? Wo sind Menschen, vielleicht 2, 3, 4, mit denen du tiefe Gemeinschaft haben kannst? Die dir auch kritische Dinge sagen können, ja, von denen du das auch aushältst und annimmst und zuhörst. Die dich auch in Krisen stärken können auf deinem Weg mit Jesus. Hast du da Menschen in deinem engsten Kreis, die dir wirklich Mut machen auf dem Weg mit Jesus? Oder sind das eher Leute, die dich wegziehen, die, wo du immer gegensteuern musst sozusagen? Wie wenn du im Boot bist und da ist eine Strömung in die falsche Richtung. Es ist gut auch, Freunde zu haben, denen du von Jesus weitersagen kannst, aber sind da Menschen, die dich aufbauen im Herrn? Oder sind Menschen, die vor allem ja eigentlich einen destruktiven Einfluss haben auf dich? Dann ist es manchmal auch wichtig, da eine klare Entscheidung zu treffen. Gott führt uns in Beziehung. Die Frage ist, lebst du diese Beziehung, gestaltest du dich, lässt du dich darauf ein, auch in Freundschaft zu leben? Okay, ein zweites, was wir hier sehen bei Paulus, eine Beziehung steht im Zentrum. Also Beziehungen sind wichtig, aber eine Beziehung ist im Zentrum. Vielleicht ist das wirklich eine Botschaft für dich, dass du Ermutigung brauchst, dich auf Freundschaften einzulassen, auf enge Gemeinschaft einzulassen. Aber es gibt noch eine zweite Herausforderung, die hier in diesem Text auch drin steckt. Die geht sozusagen in die entgegengesetzte Richtung. Das ist die Herausforderung zu sehen, diese Gemeinschaft ist kein Selbstzweck. Das ist nicht das Letzte, das ist nicht das Höchste. Das Ziel ist nicht, dass du einen Zirkel von Freunden aufbaust, der möglichst für immer zusammenbleibt. Wir hatten einen älteren Bruder in der Gemeinde in Wetzlar, der vor einigen Jahren jetzt gestorben ist, und der war bis vor einigen Jahren mit seinem Jugendbund zusammen. Er war inzwischen Mitte 70 oder Ende 70. Es war immer noch die gleiche. Ich meine, es ist toll, wenn die eine Gemeinschaft haben, es ist vielleicht keine Jugendgruppe mehr im engeren Sinn. Aber hast du einen Blick, der über diesen Zirkel hinausgeht? Im Hauskreis ist das immer wieder herausfordernd. Da ist eine tolle Gemeinschaft da und dann wächst es, da fühlen sich auch andere wohl, dann kommen mehr dazu. Und dann sagt der Hauskreisleiter irgendwann das böse Wort von der, was mit T anfängt und mit Eilung aufhört. Sagt, irgendwann passen nicht mehr alle ins Wohnzimmer, wir müssen diesen Hauskreis teilen. Und dann heißt es, man muss Menschen, die einem lieb geworden sind, loslassen. Vielleicht wird man bei der Gelegenheit auch manchmal Leute los, die einem auf die Nerven gegangen sind. Aber eben, man muss auch immer wieder Abschied nehmen von Menschen, die einem lieb geworden sind. Und das verletzt unseren Komfortbereich, unsere Comfort Zone, wie man auf Englisch sagt, kann man nicht so gut übersetzen, um des Reiches Gottes willen, um der Beziehung zu Jesus willen, darum, dass er geehrt wird, dass seine Gemeinde gebaut wird. Kann es auch heißen, dass man Menschen loslassen muss? Und ich finde das spannend bei Paulus. Paulus spricht von Tychikus, jemand, der ihn lange auf seinen Reisen begleitet hat. Und er sagt, man denkt ja erst, er redet von mehreren Leuten. Ja, Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn. Das ist Tychikus, ein kostbarer Mitarbeiter. Und der Onesimus, der treue und geliebte Bruder. Im Philemonbrief, wo es um den Onesimus geht, der als Sklave ausgebüxt war aus Kolosse, nach Rom zu Paulus gekommen ist, da zum Glauben gekommen ist. Jetzt schickt er ihn zurück zu seinem alten Herrn und sagt, jetzt seid ihr Geschwister im Herrn. Und im Philemonbrief schreibt Paulus, dieser Onesimus ist mir ans Herz gewachsen. Er kann mir hier gute Dienste leisten. Am liebsten möchte ich ihn hier behalten. Und Paulus ist nicht irgendwo auf einer Reise gerade, sondern er sitzt in Rom im Gefängnis, wo dir jeder Mensch wichtig ist, der dir irgendwie da helfen kann, dich ermutigen kann. Der kann wirklich jede Hilfe brauchen im Knast. Und trotzdem sagt er zu Tychikus und Onesimus so, ihr beide, meine engsten Freunde und Mitarbeiter hier, ihr geht jetzt wieder nach Kolosse. Euch schicke ich jetzt weg, obwohl ich euch hier gut brauchen kann, denn ich habe Briefe geschrieben an die Kolosse, an die Epheser, an den Philemon, an die Gemeinde Laodicea vielleicht noch. Die müsst ihr transportieren, die müsst ihr da abgeben und ihr müsst die Kolosser stärken und ermutigen, wie es hier heißt, oder in Vers 8 oder im Luther, dass damit er, Tychikus, eure Herzen tröste. Paulus bringt hier ein Opfer um des Reiches Gottes willen, um der Gemeinde willen in Kolosse. Und sagt, okay, ich trenne mich jetzt von meinen Freunden, damit sie andere aufbauen können. Und das übrigens für eine Gemeinde nochmal, die er selber gar nicht kannte persönlich. Und sagt, was gehen mich die Kolosser an? Ich bin jetzt hier im Gefängnis, die laufen frei rum. Die können sich selber jemand suchen, der sie ermutigt. Nein, er hat diesen Blick fürs Ganze. Und die Frage, sind wir bereit, Menschen loszulassen, nicht Menschen zu benutzen oder nur als Mittel zum Zweck zu sehen, versteht mich nicht falsch, aber Menschen loszulassen, wenn Gott etwas anderes zeigt. Manchmal geht es nur um eine Hauskreisteilung, manchmal geht es darum, dass jemand in ein anderes Team wechselt, manchmal geht es darum, dass jemand in eine andere Stadt geht. Vielleicht, ja, stehen wir vor der Herausforderung, dass wir ein Team aus der Gemeinde aussenden, um in einer anderen Stadt hier in der Region Gemeinde zu gründen. Es gibt keine akuten Pläne, aber ja, Gott weiß es, wann das dran ist. Sind wir bereit, gute Freunde, wichtige Mitarbeiter als auch in die Mission auszusenden? Oder senden wir nur die aus, die sozusagen hier sowieso nur immer von Mission reden? Sagen wir, okay, es soll Gemeinden gegeben haben, die ihren Pastor in die Mission ausgesandt haben. Auch da, keine Pläne, ja, nicht, dass mich jemand falsch zitiert, aber Gott weiß es. Vertrauen wir Gott auch da? Ich fand es herausfordernd, am Anfang der ersten Missionsreise werden Missionare ausgesandt, und zwar Paulus und Barnabas von der Gemeinde in Antiochia. Und das waren nicht irgendwie die Missionsfreaks, die da am Rand der Gemeinde irgendwo waren und sozusagen für die normale Gemeindearbeit nicht zu brauchen waren, sondern Es heißt ein Vers vorher in Apostelgeschichte 13, in der Gemeinde gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Das scheint so das Leitungsteam gewesen zu sein. Barnabas, Simeon, Lucius, Manaen und Saulus. Also 5 Leute, übrigens ein internationales Team. Und von diesen 5 Leuten sendet die Gemeinde 2 aus in die Mission. Das ist schon herb. Sind wir bereit, Menschen loszulassen? Ermutigen wir sie, auch wenn das heißt, dass wir uns trennen für eine Zeit? Oder sagen wir, ach nee, wir brauchen noch Leute hier, bleib mal lieber hier, weil das mir nicht recht ist, wenn der weg ist. Also, wir sind gerufen in Beziehungen, aber um Jesu Willen sind wir auch berufen, Menschen loszulassen. Ein drittes, was wir hier sehen können, nicht jeder, der schwach anfängt, endet auch schwach. Nicht jeder, der schwach anfängt, endet auch schwach. Einer, der hier grüßen lässt aus Rom an die Gemeinde in Kolosse, ist ein gewisser Markus, der Vetter von Barnabas. Bibelleser bei den Klingels. Moment, da war doch jemand. Genau, Johannes Markus heißt er mit vollem Namen. Aus Jerusalem. Die Mutter gehörte da zur Gemeinde. Und Johannes Markus hat Paulus und Barnabas auf dieser ersten Missionsreise von Antiochia über Zypern nach Kleinasien begleitet. Aber nur bis sie dann in Kleinasien gelandet sind. Dann hat er auf dem Absatz kehrt gemacht und ist wieder nach Hause gefahren. Wird nicht gesagt, warum, war der seekrank, hatte der keine Lust mehr, hatte der Heimweh, wissen wir nicht. Aber er ist nicht lange dabei. Und dann kommen Barnabas und Paulus nach Hause, berichten von der Arbeit, sagen dann, okay, wir gehen wieder los. Und Barnabas will den Johannes Markus wieder mitnehmen. Und dann gibt es richtigen Stress zwischen Paulus und Barnabas, also den 2 Hauptmissionaren in dieser Anfangszeit. Weil Barnabas sagt, Mensch, in dem Jungen steckt Potenzial und außerdem bin ich mit dem verwandt. Und Paulus sagt, so jemand kann ich nicht gebrauchen. Der ist so unzuverlässig. Wir geraten in Lebensgefahr auf unserer Missionsreise. Da kann ich nur Leute gebrauchen, die richtig krass mitgehen. Das Ende vom Lied ist eben nicht das Ende vom Lied. Das ist die gute Nachricht dabei. Die beiden trennen sich. Es gibt die erste Spaltung in dieser Missionsarbeit mit dem Ergebnis, dass jetzt 2 Missionsteams unterwegs sind. Barnabas mit dem Markus und Paulus nimmt jetzt den Silas mit, der so in diese Arbeit reinkommt. Hat auch einen positiven Nebeneffekt. So, und man kann sich fragen, was kann aus diesem Markus noch werden? Gut, dass Barnabas seine Hände über den hält als Cousin oder Onkel, das kann man verstehen, aber wenn Paulus den schon abschreibt, was kann aus dem werden? Und jetzt, Kolosser 4, da sind wahrscheinlich ungefähr 12 Jahre vergangen, schreibt derselbe Paulus, wo haben wir's? Markus ist mein Mitarbeiter, er lässt euch grüßen und wenn er zu euch kommt, dann heißt ihn herzlich willkommen. Und im 2. Timotheusbrief, da ist Paulus immer noch oder wieder in Rom im Gefängnis, da schreibt er dem Timotheus, bitte bring den Markus mit. Also wahrscheinlich ist er inzwischen nach Kolosse gereist und jetzt sagt er, okay, jetzt bring ihn mal wieder her. Er ist mir nützlich zum Dienst, ich kann ihn hier gut gebrauchen. Er ist ein Top-Mitarbeiter. Und noch weiter geht Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Ebenso grüßt euch mein Sohn Markus. Das war wohl nicht sein leiblicher Sohn, aber das zeigt, was für eine enge Beziehung da war zwischen diesem Markus und den Aposteln. Dieser Markus, der am Anfang gekniffen hat. Und es geht noch weiter. Die alte Tradition ist sich einig, dass Petrus und Markus eine ganz besondere Arbeitsbeziehung hatten. Und zwar hat Petrus Markus viel erzählt von den Anfängen mit Jesus. Und Markus hat da ein Buch draus gemacht. Das Markus-Evangelium. Wie schnell schreibst du Menschen ab, die dich enttäuscht haben? Der taugt nichts, aus dem wird nichts. Ich dir sagen, Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Du denkst, naja, den kenne ich. Ja, wir haben dann so ein Bild von jemandem, wie der sich in einer Situation verhalten hat und sagen, so ist er für alle Zeit. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Bist du auch jemand, der zweite Chancen gibt? Und vielleicht geht das noch tiefer. Wie schnell schreibst du dich selbst ab, wenn du etwas nicht auf die Reihe kriegst, wenn du dich selbst enttäuscht hast, wenn du glaubst, dass du andere enttäuscht hast, du es auch tatsächlich getan hast? Ja, Gott ist ein Gott der zweiten Chance. sagst du, ja, ich dachte, ich habe da eine Berufung in eine bestimmte Richtung und da habe ich das mal ausprobiert und habe es alles vermasselt. Manchmal sind solche Erfahrungen wichtig, um das zu verfeinern, wo unsere Gaben sind. Aber manchmal ist es wichtig, einfach dran zu bleiben. Ja, okay, Gott, das hat nicht geklappt, aber was willst du weiter mit mir tun? Es gibt so viele, die nach der ersten Niederlage die Flinte ins Korn werfen. Gott allein weiß, welches Potenzial er in dir sieht. Und wenn er dich gerufen hat, dann sag du ihm nicht, nee, das wird nichts, ich krieg das nicht auf die Reihe. Denn dann trau ihm was zu, dass er dir was zutraut. Ja? Nicht jeder, der schwach anfängt, endet auch schwach. Und Gott sucht Mentoren wie den Barnabas. Ich glaube nicht, dass das nur Vetternwirtschaft war, sondern er hat auch dieses Potenzial gesehen. Gott sucht Mentoren, die auch einem sogenannten Versager Mut machen, dran zu bleiben, weiterzugehen. Und es ist die Frage, wem kannst du Mut machen, weiterzugehen, dran zu bleiben? Wir brauchen Menschen, die Möglichkeiten sehen. Wir haben genug Menschen, die Unmöglichkeiten sehen, die sagen, was alles nicht geht. Wir brauchen Menschen, die Möglichkeiten sehen und Mut machen. Also nicht jeder, der schwach anfängt, endet auch schwach. Die Kehrseite ist leider auch da. Und die kann ich euch auch nicht vorenthalten. Nicht jeder, der stark anfängt, endet auch stark. Hier gibt es einen in dieser ganzen Reihe, da wird nur der Name genannt. Das ist schon ein bisschen seltsam, weil Paulus normalerweise zu jedem sozusagen eine Geschichte erzählen kann. Und dann grüßt euch eben Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen. Der hat das Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben. Ebenso Demas. Punkt. Ja, was ist mit diesem Demas? Der scheint hier nicht so profiliert zu sein und er scheint in die andere Richtung zu wandern als Markus. Er taucht im 2. Timotheusbrief wieder auf, ja, also ein bisschen später. Da schreibt Paulus dem Timotheus, versuche so bald wie möglich zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich abgereist. Demas hat diese Welt wieder lieb gewonnen, ist abgereist. Er hat mich verlassen. So ein Schmerz, dass für so ein Apostel sein muss. Wir wissen nicht, ob Demas ganz vom Glauben weg ist oder einfach diese Missionsarbeit jetzt zu viel für ihn wurde. Er sagt, okay, ich will an Gott glauben, aber sonst meine Ruhe haben. Aber er war nicht mehr dabei. Und dass er in Paulus Team dabei war, das hat ihn nicht davor bewahrt. Das hat ihm nicht die Garantie gegeben, dass er dabei bleibt. Und es gibt viele traurige Geschichten von Christen, die treue Mitarbeiter waren, die zum Teil sogar große Leiter waren, bekannte Persönlichkeiten, die ins Stolpern gekommen sind. Und manche haben sich wieder gefangen, oder besser gesagt, Gott hat sie wieder gefangen. Und andere sind wirklich weg vom Fenster. Und da sind viele, die eine klare Berufung von Gott hatten, die sich nur noch sozusagen um Haus und Garten kümmern. Ja, nichts gegen Haus und Garten, aber ihr versteht, was ich meine. Vielleicht, sie glauben noch an Gott, ja, natürlich. Ich war auch mal so radikal und so fanatisch und so, aber ich lese einfach meine Losungen und habe meine Ruhe und kümmere mich um nichts mehr. Und sie sind nicht in ihrer Berufung. Und sagt Gott, ich habe mehr für dich. Sagt Gott, ich habe mehr. Erinnerst du dich, was ich da gesprochen habe? So wie der Archippus hier. Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Ich habe mehr für dich, sagt Gott. Sei wachsam. Bleib eng an Jesus. Bleib eng in der Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und wenn du nicht mehr beten kannst, dann sind da Geschwister, die für dich mitbeten, die dich mittragen. Denk an dieses Bild mit dem Seil. Also es ist gefährlich, wenn wir in eine fromme Selbstsicherheit reinkommen, sagen, ja, kenne ich alles, ich bin ja schon seit Jahren dabei. Und mir ist es, ja, ich will wirklich den Lauf bis zum Ende laufen. Ja, du kannst im Marathon laufen, kannst super 41 Kilometer rennen. Wenn du den letzten Kilometer nicht machst, dann ja, gehst du eben nicht durchs Ziel. Und ich möchte gerne lieber vielleicht ein bisschen langsamer laufen, aber durchs Ziel kommen. Also eine Demas soll uns da eine Warnung sein. Und auch eine Herausforderung, dass wir sehen, wer ist um uns rum, wem sollten wir nachgehen, wem sollen wir ermutigen. Ja, vielleicht ist da so ein Demas dabei. Zum Schluss, was lernen wir hier? In jeder Situation Gott dienen. Zwei Personen zum Schluss, Epaphras und Paulus selbst. Paulus, habe ich gesagt, war nie in Kolosse. aber er war 2-3 Jahre in Ephesus. Ephesus, uns bekannt. Und Kolosse ist ein gutes Stück landeinwärts von Ephesus. Da gibt's dann noch Laodicea, Hierapolis. Das sind so 3 kleinere Städtchen da in der direkten Nachbarschaft. Und offensichtlich ist es so, dass in der Zeit, wo Paulus in Ephesus gearbeitet hat, Epaphras, der aus Kolosse kommt, Jesus kennengelernt hat durch den Dienst von Paulus. Und er ist dann nach Hause gegangen. Er ist nicht mit Paulus mitgereist, sondern er ist zurück in seine Stadt, hat da die Botschaft weitergetragen und hat wahrscheinlich die Gemeinde in Kolosse, vielleicht auch die anderen Gemeinden in Hierapolis, in Laodicea gegründet. Also ein Gemeindegründer der 2. Generation. Und er ist jetzt zu Paulus nach Rom gereist, um ihm zu berichten von der Gemeinde. Lesen wir am Anfang vom Brief. Epaphras hat mir alles erzählt, was bei euch los ist. Und jetzt sitzt der Epaphras in Rom fest. Das war vielleicht als eine kurze Reise geplant. Im Philemon-Brief richtet Paulus dann Grüße aus von Epaphras, mein Mitgefangener. Also, die haben ihn gleich da behalten sozusagen, im Gefängnis. Und das ist eine günstige Gelegenheit, gerade als Leiter, der Verantwortung trägt, sich Sorgen zu machen, sich den Kopf zu zerbrechen. Jetzt bin ich nicht bei meiner Gemeinde. Was machen die jetzt? Wie geht's denen? Wie geht's dem und dem? Ist der noch dabei? Das Kinderteam, ist das jetzt, geht das gut weiter oder bricht das zusammen? Ich kann nichts machen. Aber er zerbricht sich nicht den Kopf, sondern Paulus schreibt, dieser Diener von Jesus Christus, Epaphras, tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, jetzt wo der Leiter nicht da ist, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Also ich sehe ihn, wenn er auf seinen Knien ist, jeden Tag. Ja, Epaphras leidet unter der Trennung, aber er hört deshalb nicht auf zu kämpfen. Er resigniert nicht, sondern er geht auf die Knie. Er sagt nicht, man kann nur noch beten, also man kann nichts machen, sondern er kennt die Macht des Gebets. Und er sagt, ich kann weiter für diese Gemeinden kämpfen. Vielleicht besser als wenn ich mich die ganze Woche um den Putzplan kümmern muss. Hier bin ich auf den Knien für die Gemeinde. Er lernt, ja, was er tun kann in seiner Situation. Wir denken manchmal, wir können nichts machen. Wir sind weit weg von einer Situation, vielleicht jemand, der dir wichtig ist, der in Not ist. Wir haben kein Geld, keine Zeit, wir haben andere Verpflichtungen. Und dann nehmen wir uns dann doch Zeit, um uns Sorgen zu machen. Ja, was meistens nicht so fruchtbar ist. Und Epaphras lehrt uns, dass wir das tun, was wir tun können und den Rest Gott überlassen. Epaphras weiß, er kann in jeder Situation Gott dienen. Er kann sogar in jeder Situation dieser Gemeinde dienen, für die er beauftragt ist. Und wer kann ein besseres Beispiel sein als Paulus selbst? Wir haben diesen Brief studiert. Lade euch ein, den jetzt vielleicht nochmal am Stück zu lesen. Nachdem wir durch diese Reihe durch sind. Ihr könnt auch die Predigten alle nochmal anhören, wenn ihr wollt. Paulus malt uns die Größe und die Schönheit von Christus vor Augen. Er setzt sich mit den Irrlehrern auseinander, die da unterwegs sind. Er ermutigt und ermahnt, er lobt und weist zurecht. Er legt ein gutes Wort für Mitarbeiter ein. Er hilft, Konflikte zu schlichten. Und das alles macht er nur mit Briefen. Wohlgemerkt, handgeschriebene Briefe, die dann von einem Boten zu Fuß oder per Schiff transportiert werden. Und das alles macht er, während er in einem römischen Gefängnis sitzt. Und man könnte sagen, wahrlich andere Sorgen hat. Mit seiner Hinrichtung rechnen muss. Er kämpft wie ein Löwe für die Gemeinden in diesen Briefen. Und er lässt sich durch Ketten, durch Mauern, durch Gitterstäbe nicht davon abhalten, seiner Berufung zu folgen. Und die Frage an uns ist einfach, was hält uns ab, unserer Berufung zu folgen? Wir waren neulich mit einigen Leuten auf dem Open Doors-Tag in Wetzlar, wo wir gehört haben, von Ländern, in denen Christen verfolgt werden. Und was mich zutiefst berührt hat, ich habe das schon mal erzählt, in Nordkorea, im Iran, in Ägypten, wo es lebensgefährlich sein kann, Jesus zu bekennen. In diesen Ländern wächst die Gemeinde. Menschen bekennen Jesus. Menschen riskieren wirklich ihr Leben und andere kommen zum Glauben, die auch wissen, was sie damit riskieren. Die Gemeinde wächst auf dramatische Weise. Inzwischen, die Mullahs im Iran warnen inzwischen im Fernsehen vor christlichen Missionaren, die von Tür zu Tür gehen, wohlgemerkt, weil sie offensichtlich so große Probleme in Anführungszeichen mit denen haben. Und dann denke ich, manchmal sind wir dann damit beschäftigt zu klagen, was alles nicht geht, was wir alles nicht haben, der Boden ist so hart und so weiter. Und ich lade euch ein, dass wir diese Ermutigung aus dem Kolosserbrief mitnehmen. Dieser Herr, der uns aus der Macht der Finsternis erlöst hat, durch den alles geschaffen ist, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Dieser Herr ist es, der uns liebt. Er ist es, der uns ruft. Er ist es, der uns ausrüstet mit Kraft aus der Höhe. Er ist es, der sogar in uns lebt und durch uns wirken will. Er ist es, der seine Gemeinde baut und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Lass uns diesem Herrn in jeder Situation dienen. So wie Paulus selbst es sagt im Kolosserbrief, alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ihr dient dem Herrn Jesus Christus. Amen.